Liebe Gemeinde, liebe Freunde der Adventgemeinde, liebe Kinder.
Dankeschön für das wunderschöne Lied. Und ich bitte alle Kinder, nach vorne zu kommen. Ich habe eine Kindergeschichte für euch. Sind Kinder noch da? Wir warten noch. Ich höre, sie kommen. Deutschland hat vor kurzem auch eine Katastrophe erlebt. Flut. Menschen haben vieles verloren. Einige haben alles verloren. Und müssen von Anfang an alles aufbauen. Sie haben jetzt nichts. Sie müssen neu anfangen. In der Bibel gibt es auch eine Geschichte über einen Menschen, der von Anfang an, also der alles neu anfangen musst. Kennt ihr diesen Menschen? Hiob, dankeschön. Ich habe heute über Regenbogen gesprochen. Noah musste auch alles neu anfangen. Ich habe einen Bibeltext aus 1. Mose, Kapitel 8, Verse 20 bis 22. Die Geschichte ist sehr bekannt. Kinder kennen diese Geschichte. Und manche sagen, ja, was kann man noch über Noah sagen? Er überlebte Flutkatastrophe und hat alles neu angefangen. Aber ich möchte diesen Text mit euch ein bisschen anschauen, vielleicht mit anderem Blickwinkel. 1. Mose 8, 20 bis 22. Ich lese Einheitsübersetzung. Dann baute Noah dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte auf dem Altar Brandopfer dar. Der Herr roch den beruhigenden Duft und der Herr sprach bei sich: Ich will die Erde weder wegen des Menschen nicht noch einmal verfluchen, denn das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Ich will künftig nicht mehr alles Lebendige vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Mit 601 Jahren musste Noah auf der von der Sintflut veränderte Erde ein neues Leben beginnen. Und er begann dies mit Anbetung des allmächtigen Gottes, der ihn und seine Familie von dem Tod gerettet hat. Bevor die Tiere auseinanderliefen, nahm Noah von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und brachte auf dem Altar ein Brandopfer dar. Gott nahm das Opfer an. Die Formulierung Jahwe roch den Duft der Beruhigung ist ein hebräischer Terminus, der bedeutet, dass Gott das Opfer gnädig annahm. Interessant ist, dass der Name Noah auch auf Ruhe und Trost hindeutet. Der Vater von Noah hat seinen Sohn gerufen: Ruhe, komm zu mir. Für uns ist das ungewöhnlich, ja? Ich vermute, dass das Geschehen auf der Erde nicht nur von Gott beobachtet wurde, sondern auch von Engel und Himmelswesen. Sie konnten wahrscheinlich dabei gedacht haben: Jetzt hat Gott endlich mit Menschen Ruhe und Frieden. Selbst der Name Noah bedeutet auf Ruhe und Frieden hin. Alle waren zufrieden. Auch Gott war zufrieden. Aber seine Zufriedenheit war nicht von dem Gedanken beseelt, dass er jetzt mit den Menschen keinen Ärger mehr haben würde. Gott war der Einzige, der die Zukunft sehen konnte. Und er sah, wie die Nachkommen Noahs Gott verwerfen und andere Götter anbieten würden, wie sie einander hassen und töten würden, wie sie letztlich den Sohn Gottes verachten und kreuzigen würden. Gott, der die ganze Geschichte der Erde sehen kann, sagte: Das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Wie die Menschen, über denen Gott sein Todesurteil durch die Sintflut ausgesprochen hat, böse waren, weil, wie die Bibel sagt, 1. Mose 6, Vers 5, alles Sinnen und Trachten ihres Herzens war immer nur böse. Das Gleiche spricht Gott auch über den Menschen nach der Sintflut. Und da spricht er bestimmt auch über Noah. Einige würden mir sagen, Moment mal, hat Gott vor der Sintflut nicht gesagt, dass Noah ein gerechter und untadeliger Mann ist? 1. Mose 6, Vers 9. Noah war ein gerechter und untadeliger Mann. Etwas stimmt in dieser Geschichte mit Noah nicht. Einerseits fand Gott Noah gerecht und untadelig. Andererseits sagt die Bibel, dass Noah Gnade in den Augen des Herrn fand. Und begnadigen kann man nur einen Menschen, der verschuldet ist, der etwas Schlechtes getan hat. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Widerspricht sich die Bibel hier? Ja, wenn wir genau anschauen und vielleicht etwa andere Bücher lesen, werden wir erfahren, wie früher die Hebräer diese zwei Wörter gerecht und untadelig verstanden haben. Die Bibel widerspricht sich nicht. Es ist nicht leicht, kurz in dieser Predigt zu erklären, wie damals in der Zeit des Alten Testamentes Leute diese Worte gerecht und untadelig verstand haben. Aber ich versuche es trotzdem zusammenzufassen und zu erklären. Die hebräischen Begriffe gerecht und untadelig beschreiben vor allem das Handeln Gottes mit den Menschen, das Handeln des Menschen mit Gott oder das Handeln des Menschen mit seinen Mitmenschen. Und wenn die Bibel sagt, dass Gott Noah gerecht und untadelig fand, das bedeutet natürlich nicht, dass Noah sündlos war. Noah vertraute Gott. Hebräer früher haben so verstanden, wenn du gerecht und untadelig bist, dann vertraust du. Du vertraust. Und ich kann dir vertrauen. Noah war zuverlässig und Gott konnte ihm vertrauen. Er hat Noah beauftragt, eine Arche zu bauen. Und die Bibel sagt in 1. Mose 6, Vers 22, 1. Mose 6, 22. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Gott konnte Noah vertrauen. Er hat ihm gesagt, bau eine Arche. Und Noah hat gesagt, natürlich baue ich. Obwohl ich weiß nicht, wofür sie ist. Weiß ich nicht. Aber wenn du es gesagt hast, dann tue ich das. Das Handeln des Menschen ist aber nur ein äußerer Bestandteil des menschlichen Lebens. In unserem Text will der Autor zum ersten Mal dem Leser sagen, dass für Gott nicht die Außen, sondern die Innenwelt des Menschen wichtig ist. Gott schaut auf das Herz des Menschen. Wie er einmal dem Prophet Samuel gesagt hat, ihr kennt diesen Text bestimmt, der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Also wie ihr seht, war Noah auch ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Aber Gott vertraute Noah, weil Noah selbst Gott von ganzem Herzen vertraute. Gott weiß, dass wir Menschen Fehler machen. Es gibt auf dieser Erde keine sündlosen Menschen. Darüber sagt auch Paulus. Wenn wir an Gott glauben und ihm vertrauen, schließt er mit uns einen Bund, wie er es mit Noah geschlossen hat. Er hat ihm gezeigt, mit Regenbogen hat er ihm gezeigt, ich bin für dich da. Ich bin Gott, der gegenwärtig ist. der nah zu dir steht. Ich bin für dich da. Und wenn du auch Fehler machst, ich bin für dich da, um dich zu retten. Johannes, Apostel Johannes, in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9 sagt, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Manchmal wartet Gott auch sehr lange, bis der Mensch seine Sünde bekennt. Er hat mit uns Geduld und Langmut. Gott ist gnädig und langmütig. Es gibt wahrscheinlich unter euch Menschen, die mir an dieser Stelle widersprechen würden und werden sagen, du sprichst über Langmut Gottes, aber sie hat auch Grenzen. Selbst bei Gott, er kann auch zornig sein, er kann auch bestrafen. Er bestrafte auch die Menschen, die vor der Sintflut gelebt haben. Er bestrafte sie. Auch unser Text sagt, in unserem Text 21 spricht Gott, dass er verfluchte die Erde um des Menschen willen und tötete alles Lebende. Ist das nicht grausam? Kann der liebevolle Gott, der alles so wunderschön geschaffen hat, Menschen verfluchen und töten? Wie gut kennen wir unseren Gott, dass wir sagen können, Gott ist lieb, Gott ist gnädig, Gott ist langmütig. Ich möchte jetzt mit euch anschauen, was überhaupt bedeutet das Wort verfluchen. Heutzutage verstehen wir das nicht so, wie damals Menschen verstanden haben. In unserer Sprache verfluchen ist klar, das ist etwas Schlimmes. Aber bei Hebräer kann das Wort auch so ankommen, und das bedeutet nicht nur, also wie wir verstehen, verfluchen, sondern leicht machen, klein, verächtlich machen. Also auf kurze Zeit nicht darauf achten. In unserer europäischen Sprache gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen zwei Begriffen, verfluchen und verachten. Aber für einen Hebräer war das damals das Gleiche. Zum Beispiel, ein Beispiel, in 5. Mose, Kapitel 27, Vers 16, sagt die Bibel, das ist wichtig, besonders für Jugend heute, verflucht sei der, seinen Vater oder seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk sagt Amen. Also verachten. Für Hebräer bedeutet das auch verfluchen. Und umgekehrt. Umgekehrt. In diesem Text steht das gleiche Wort wie in unserem Predigttext, das mit dem Wort verachten übersetzt wird. Also, wenn die Bibel sagt, dass Gott die Erde verflucht hat, dann kann es auch bedeuten, dass Gott die Erde außer Acht gelassen hat. Er zog seine betreuende, schützende Hand zurück und ließ die globale Katastrophe zu. Weil die Menschen, die Gott durch die Sintflut ersterben ließ, ihn verachtet haben. Sie haben ihn verlassen. Sie wollten mit ihm nichts zu tun haben. Nur Noah stellte Gott in seinem Leben auf der ersten Stelle. Die Verbreitung des Bösen durch den Menschen war unwahrscheinlich groß, sodass Gott sie aufhalten musste. Nach der Sintflut will der liebe Gott aber um des Menschen willen das nicht mehr wiederholen. Er gibt den Menschen eine neue Chance. Und noch mehr Raum für sein Geduld. Trotz der Neigung des Menschen zum Böse, sagt Gott, will er die Erde aus seinem persönlichen Schutz nicht mehr entlassen. Mit der Zeit Noahs begann eine neue Ära, die Ära, die von Gottes Langmut und Gnade geprägt ist. Bei Gott haben wir immer eine neue Chance. Er ist gnädig und langmütig. Was Langmut und Vergebung bedeutet, habe ich von dem Onkel meiner Frau kennengelernt. Er ist Prediger in unserer Adventgemeinde in Russland. Er hat 3 Kinder, 2 Töchter und einen Sohn. Die Töchter waren immer brav. War alles gut in der Schule, keine Probleme. Aber mit dem Sohn hatte er ständig Probleme. Er rauchte, schwänzte die Schule und was noch Schlimmes war, er klaute immer das Geld zu Hause. Kein Geldschein dürfte auf einem offenen Platz liegen. Er nahm gleich in seine Tasche. Einmal hatte der Onkel eine große Summe Gemeindegeld zu Hause, die er am nächsten Tag weitergeben musste. Er verbarg wie gewöhnlich das Geld in einem Versteck und hoffte, dass es bis morgen da bleiben würde und morgen holt er das Geld und gibt weiter. Als er am nächsten Tag das Geld aus dem Versteck holen wollte, war nichts mehr da. Auch der Sohn war nicht da. Die ganze Woche kam er nicht nach Hause. Sie haben ihn auch schon gesucht. Und einmal hat eine Tochter ihren Bruder bei seinen Freunden gefunden, hat nach dem Geld gefragt. Er leugnete natürlich, dass er das Geld genommen hat und wollte überhaupt nichts mit der Familie zu tun haben. 2 Jahre kam er nicht nach Hause. Aber eines Tages klingelte jemand an der Tür. Der Onkel öffnete die Tür. Vor der Tür stand der Sohn. Er betete nicht um die Vergebung. Er kam rein und hat seinen Vater gebeten, dass er ihm noch Geld für ein Jahr borgt, weil er Schulden hat, er muss auszahlen. Er brauchte Hilfe. Als die Töchter erfahren haben, dass der Sohn da war, um das Geld zu holen, waren sie natürlich wütend und haben gesagt, Vater, natürlich gibst du ihm kein Geld. Er hat uns so viel geklaut und was er uns am letzten Mal angetan hat, das können wir nicht vergeben. Aber der Vater hat gesagt, wenn ich ihm jetzt nicht helfe, wer weiß, was mit ihm weiter geschieht. Wer weiß, vielleicht von meiner Hilfe, von dem, dass ich ihm helfe, hängt sein Leben ab. Der Onkel gab dem Sohn das Geld. Und es war nicht das letzte Mal, dass er ihm helfen musste. Natürlich hat er das ganze Geld, geklaute Geld und geborgte Geld nicht zurückbekommen. Aber ich hoffe, dass er ihn zurückgewinnt. Dass er wieder zur Familie kommt und bedenkt, was er getan hat. Dass er sich zu Gott findet. Gott ist gnädig und langmütig. Er wartet auf uns. Er wartet auf uns. Er geht mit Menschen immer mit und gibt seine kräftige Hand, um ihm in den Schwierigkeiten, in Schwerzeit zu helfen. Er gab Noah ein Zeichen, den Regenbogen, und hat gesagt, ich bin für euch da. Gottes Liebe und seine Geduld mit den bösen Neigungen des Menschen bedeutet nicht, dass er sich damit abfindet. Er will uns auch ändern. Er arbeitet an uns. Er arbeitet an uns. Die in unserem Text genannten Bestandteile des Lebens auf der Erde, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, haben einen Anfang und ein Ende. Die Nacht beginnt mit dem Sonnenuntergang und endet bei Sonnenaufgang. Und dann kommt das Neue, der Tag. Der Apostel Paulus sagt in dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6, ich liebe diesen Text. In diesem Text steckt alles für mich. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Gott bringt den Anfang seines Werkes zu einem glücklichen Vollendung. Es ist nicht leicht und er braucht Zeit. Es ist schwer, weil er mit den Menschen zu tun hat, die ein verdorbenes Herzen haben und sehr oft Fehler begehen. Aber was wunderbar ist, dass Gott an dem Herzen des Menschen arbeitet. Er hört nicht auf. Er wird nie müde. Er arbeitet an uns. Und Apostel Paulus in Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 9, sagt Folgendes. Er zitiert den Propheten Jeremia. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenem Tag, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir mein Volk sein. Gott arbeitet an uns. Könnt ihr das Gesetz ins Herz schreiben? Ich kann nicht. Aber Gott kann das. Er ist allmächtig. Er korrigiert uns Herz. Am Anfang hat er nur gesagt, dass Menschen böse sind. Im Herzen sind sie böse. Und er verspricht uns. Und ich glaube, dass er sein Wort hält. Dass er uns ändert. Ein neues Herz schenkt er uns. Alle Anfang ist schwer, sagt man in Deutschland. Das ist richtig. Aber wenn du diesen Anfang mit Gott machst, wie Noah, dann wird er für dich viel leichter. Gott zeigt dir das Ziel und gibt dir die Kraft, die schwierigen Zeiten zu überstehen und das Ziel zu erreichen. Der Mensch ist schwach, aber der gnädige und langmütige Gott ist kräftig. Er hebt den Menschen, den schwachen Menschen auf. Aber nicht nur das, sondern er gibt den Menschen seine göttliche Kraft. Ist das nicht wunderschön, dass wir solchen Gott haben? Ist das nicht wunderschön, solchen Vater zu haben, der uns verspricht, ich bin für dich immer da. Amen. Lieber Gott, wir danken dir, dass du unser Vater bist, der uns nicht verlässt, der uns versprochen hat, dass er da ist, wenn wir ihn brauchen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns gerettet hast durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Gott, unseren Herrn. Wir danken dir, lieber Vater, für diesen wunderschönen Sabbat, für Sohne, für deine Gnade, die du uns erscheinst, gibst, Und wir danken dir, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass du uns änderst, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst. Wir brauchen dich, lieber Gott. Wir brauchen dich, damit du uns änderst. Und danken dir, lieber Gott, dass du das weitermachst. Segne uns an diesem Sabbat, dass wir das spüren, deine Gegenwart spüren, dass wir mit dir weiter unseren Leben leben. Bitten dich im Namen Jesu Christi. Amen.